Herzlich willkommen zu Mind Matters, dein Podcast für die kleine und große Herausforderung des Alltags mit kleinen Antworten aus der Wissenschaft und auch ein paar Tipps, die vielleicht dein Leben leichter machen. In dieser Folge schauen wir uns Religion nicht aus der Sicht einer bestimmten Kirche oder eines bestimmten Glaubens an, sondern aus der Perspektive der Psychologie und ein bisschen auch der Neurowissenschaften. Was ist Religion eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht? Welche Bedürfnisse erfüllt sie? Warum kann sie manche Menschen psychisch gut tun und andere kaputt machen? Und was sagt die Forschung ganz nüchtern dazu? Hilft Glaube oder macht er eher Probleme? Mach's dir bequem, schnapp dir was zu trinken, entspann dich. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Und keine Sorge, das wird keine theologische Vorlesung, keine politische Botschaft, keine Überzeugungsvorlesung, sondern eher ein neugieriger Blick ins Innenleben unseres Gehirns und unserer Psyche. So, was ist Religion, psychologisch und im Gehirn betrachtet? Gut, wenn wir über Religion sprechen, denken viele zuerst an Gotteshäuser, heilige Bücher, Regeln, Verbote, Feiertage. Ja, für die Psychologie ist Religion aber weniger ein fertiges Paket aus Dogmen, sondern eher ein Bündel von Funktionen. Sie ist ein System aus Überzeugungen, Ritualen und Geschichten, die unserem Leben Bedeutung gibt, uns mit anderen verbindet und uns hilft, mit Unsicherheit umzugehen. Psychologisch interessant ist vor allem, dass Religion auf Mechanismen aufsetzt, die unser Gehirn sowieso schon mitbringt. Wir Menschen sind Meister darin, Muster zu erkennen. Unser Gehirn arbeitet nach dem Motto, lieber einmal zu viel ein Muster sehen, als einmal zu wenig. Und das ist evolutionär sehr, sehr sinnvoll. Es war besser, im Rascheln des Busches einmal Tiger zu denken, obwohl es nur Wind war, als andersherum. Die Kognitionsforschung spricht hier von einer Tendenz zur Übererkennung von Absicht und Verursachen. Wir interpretieren Ereignisse gern so, als würde jemand dahinter stecken, nicht einfach nur Zufall oder blinde Natur. Aus dieser Tendenz, überall Agenten zu wittern, plus unserer Fähigkeit, in Geschichten zu denken, dann entsteht sehr leicht so etwas wie Religion. Wenn ich Blitze, Krankheiten, Tod oder Glücksfälle nicht erklären kann, aber ein Gehirn habe, das sich nach Sinn und Verursachen sucht, ist der Schritt zu, da steckt ein höherer Macht dahinter, nicht ganz groß. Neurowissenschaftlich kann man das zum Teil beobachten. Bereiche, die auch bei sozialer Kognition aktiv sind, also wenn wir darüber nachdenken, was andere Menschen fühlen und wollen und so weiter, die werden auch aktiv, wenn Menschen über Gott oder eine andere höhere Instanz nachdenken. Das heißt, unser Gehirn behandelt Gott oft wie eine Art unsichtbare soziale Person. Gleichzeitig ist Religion eng mit dem sogenannten Default Mode Network verbunden, also den Hirnregionen, die aktiv sind, wenn wir nachdenken, grübeln, über uns selbst, über unser Leben reflektieren, tagträumen, nachhängen und. Genau dort verhandeln wir Fragen nach Sinn, Identität, Zukunft und so weiter, die ganz große Fragen. Religion liefert in dieses innere, oft chaotische Nachdenken strukturierte Antworten. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist richtig? Was ist falsch? Was passiert nach dem Tod? Was ist Moral? Was ist Ethik? Ganz ehrlich, das kann keiner mit Sicherheit sagen. Eine Antwort da gefunden zu haben, gibt eine gewisse Ruhe. Wenn man so will, ist Religion also ein psychologisches Betriebssystem. Sie ordnet das, was wir erleben und bietet Deutungen an, die unser Gehirn beruhigen, zumindest dann, wenn sie zu uns passen. Schauen wir uns das noch ein Stück tiefer an, so noch mehr hinter die Kulissen der Psychologie. Und welche psychologische Bedürfnisse Religion anspricht, denn da wird es so richtig spannend, finde ich. Ein ganz großes Thema ist natürlich Sinn, Sinnhaftigkeit. Menschen halten Sinn erstaunlich schlecht aus, wenn er fehlt. Denk mal in deinen beruflichen Kontext. Wenn es sinnlos ist, dann kannst du dich kaum aus dem Bett kriegen morgens. Aber es gilt auch für die ganz großen Fragen für den Sinn des Lebens. So, die existenzielle Psychologie sagt, wir sind die einzige Spezies, die weiß, dass sie sterben wird und die trotzdem morgens aufstehen und Mails beantworten muss. Das erzeugt Stress. Theorien wie die Terrormanagement-Theorie gehen davon aus, dass Religion eine Art Puffer gegen Todesangst ist. Wenn ich glaube, dass mein Leben eingebettet ist in eine größere, vielleicht ewige Geschichte, dann wirkt der Tod weniger wie ein eindeutiger Absturz ins Nichts. Damit sind wir dann auch beim zweiten Punkt und da geht es um Kontrolle. Also Sinnhaftigkeit ist ein Grundbedürfnis, Kontrolle ist aber auch. Und wir hassen Kontrollverlust. Unser Gehirn ist ein Vorhersageapparat, der permanent versucht, die Welt zu berechnen. Krankheiten, Unfälle, Kriege, all das sprengt diesen Kontrollanspruch. Religion kann hier so etwas wie eine kognitive Notlösung anbieten. Und da vielleicht gibt es einen Grund für Krankheit, vielleicht gibt es einen Grund für den Unfall oder für den Krieg. Und Studien zeigen tatsächlich, dass Menschen in Situationen von Unsicherheit oder Bedrohungen eher zu religiösen Erklärungen tendieren, weil das subjektive Gefühl von Kontrolle steigt, auch wenn objektiv gar nichts kontrollierbarer wird. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir sehen, dass ein Anstieg ist in der Religiosität in den vergangenen paar Jahren, wo eben unsere Gesellschaft sehr, sehr unsicher wird für viele. Dann gibt es noch ein Bedürfnis und da geht es um Bindung. Aus bindungstheoretischer Perspektive lässt sich Religion auch so lesen. Viele Menschen erleben Gott oder eine höhere Macht wie eine Art ultimative Bezugsperson, könnte man sagen. Immer verfügbar, immer ansprechbar, sehr verlässlich, Liebe ohne Konditionen und so weiter. Und gerade bei unsicheren oder verletzlichen Bindungserfahrungen in der Kindheit kann das psychisch eine enorme Kompensationsfunktion haben. Jemand, von dem man sich geliebt, gehalten, gesehen fühlt, ohne Gefahr verlassen zu werden. Damit natürlich nicht gesagt, dass nur die Menschen, die keine Bindung hatten in der Kindheit, werden religiös. Das ist nicht damit gesagt. Ich sage nur, es ist ein wichtiges Bedürfnis, was dadurch erfüllt wird, wenn man diese Bindung spürt, diese große Liebe, diese Verlässlichkeit. Ein weiterer Aspekt ist Gemeinschaft. Religiöse Gruppen sind im Grunde soziale Netzwerke mit eingebauten Ritualen. Gemeinsam singen, beten, feiern, gemeinsam trauern. All das setzt im Gehirn soziale Neurochemie frei, und zwar Oxytocin. Oxytocin, das mit Vertrauen und Verbundenheit assoziiert ist, und Dopamin, das für Belohnung und Motivation zuständig ist. Wer Teil einer stabilen religiösen Gemeinschaft ist, hat oft nicht nur spirituellen Halt, sondern auch ganz praktische Vorteile. Hilfe im Alltag, emotionale Unterstützung und vor allem das Gefühl von Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu, ich bin Teil einer Gruppe. Und da ist dann auch so eine moralische Bedürfnis. Entscheidungen sind anstrengend, moralische erst recht. Religion liefert oft klare Regeln für, was ist gut, was ist schlecht, was darf man nicht. Und psychologisch kann das entlastend wirken, weil es den inneren Entscheidungssalat reduziert. Gleichzeitig kann es natürlich auch Druck machen. Und dazu kommen wir später noch. So, all diese Funktionen sind Kontrolle, Bindung, Gemeinschaft, Moral, sind psychologisch hochrelevant. Religion bündelt sie in ein Paket, das nicht nur kognitiv, sondern auch emotional und körperlich erfahrbar ist. In Ritualen, Gesängen, Körperhaltungen und so weiter. Neurowissenschaftlich betrachtet sind religiöse Praktiken also nicht nur Glaubenssätze, sondern wiederkehrende Trainingsprogramme für unser emotionales und soziales Gehirn. Gut, was sagt die Forschung? Jetzt wird's empirisch. Was sagt die Wissenschaft dazu, ob Religion psychisch eher schützt oder eher schadet? Die kurze Antwort lautet, es ist kompliziert. und sehr kontextabhängig. Wenn man quer durch viele Studien und Meta-Analysen schaut, findet man im Durchschnitt einen kleinen, aber messbaren positiven Zusammenhang zwischen Religiosität oder Spiritualität und mentaler Gesundheit. Menschen, die Religion oder Spiritualität als wichtig erleben, berichten tendenziell etwas mehr Wohlbefinden, etwas weniger depressive Symptome und insgesamt mehr Lebenszufriedenheit. Aber dieser Effekt ist nicht riesig und nicht automatisch. Neuere, eher strengere Studien, auch mit deutschen Stichproben, zeigen, der Zusammenhang ist oft nur schwach und er hängt stark davon ab, wie Religion gelebt wird und in welchem kulturellen Umfeld. In sehr religiösen Ländern, in denen Glaube gesellschaftlich stark verankert ist, scheint Religion etwas deutlicher mit psychischer Gesundheit zu korrelieren. In eher säkulären Kontexten wie dem deutschsprachigen Raum sind die Effekte kleiner. Wichtig ist außerdem die Qualität der Religiosität. Die Forschung unterscheidet beispielsweise zwischen intrinsischer Religiosität, also Glaube, der aus einer inneren Überzeugung heraus gelebt wird, und extrinsischer Religiosität, bei der Religion eher ein Mittel zum Zweck ist, etwas für Status, Zugehörigkeit oder sogar Kontrolle ist. Intrinsischer Glaube korreliert häufiger mit psychisch stabilen Mustern, während extrinsischer Glaube eher neutral oder sogar negativ sein kann. Ein zentrales Feld ist das sogenannte religiöse Coping, also die Frage, wie Menschen ihren Glauben einsetzen, um mit Stress, Krankheit oder Krisen fertig zu werden. Positive Formen religiösen Copings, etwas Trost im Glauben, Vertrauen, dass man getragen wird, Gefühl von Sinn in schweren Erfahrungen, sind oft mit weniger Angst und weniger Depression verbunden. Negative Formen, zum Beispiel Gott bestraft mich oder ich bin verflucht oder meine Krankheit ist ein Zeichen, dass Gott mich ablehnt, hängen ziemlich deutlich mit schlechterer psychischer Gesundheit zusammen. Vielleicht nicht so überraschend. Neurowissenschaftlich gibt es einen Hinweis darauf, dass bestimmte religiöse oder spirituelle Praktiken ähnlich wirken wie Achtsamkeits- oder Meditationstraining. Sie aktivieren präfrontale Areale, die an Aufmerksamkeit und Emotionsregulation beteiligt sind und können Regionen dämpfen, die stark an Stressreaktionen beteiligt sind, wie die Amygdala zum Beispiel. Regelmäßiges Gebet oder Meditation könnte also unabhängig vom konkreten Glaubensinhalt, das Gehirn darin trainieren, mit Stress anders umzugehen. Also, was sagt die Wissenschaft unterm Strich? Religion kann leicht positiv mit psychischer Gesundheit zusammenhängen, aber sie ist kein magisches Schutzschild. Es kommt stark darauf an, wie jemand glaubt, in welchem Umfeld und welche inneren Bilder von Gott oder von dem Heiligen eine Rolle spielen. So, jetzt kommen wir zur Schattenseite. Religion ist psychologisch sehr, sehr mächtig. Und alles, was mächtig ist, kann auch schaden, wenn es destruktiv eingesetzt wird. Gefährlich wird Religion vor allem dann, wenn sie mit starkem Druck, Angst und Kontrolle arbeitet. In sogenannten hochkontrollierten religiösen Gruppen, also das, was im Alltag oft Sekten genannt wird, sieht man aus psychologischer Sicht eine ganze Palette problematischer Mechanismen. Mitglieder werden von Außenkontakten isoliert, Zweifel werden als Sünde markiert, Führungspersonen werden idealisiert, Gehorsam wird absolut gesetzt und so weiter. Und dazu kommen oft apokalyptische Szenarien und oder die ständige Drohung mit Strafe im Jenseits. Für die Psyche bedeutet das Dauerstress. Das Angstsystem im Gehirn, in besonderer die Amygdala, läuft auf Hochtouren. Wer ständig das Gefühl hat, von einem allsehenden, strafenden Blick überwacht zu werden, entwickelt nicht selten übersteigende Schuldgefühle, Scham, Zwangsgedanken oder sogar depressive Symptome. In der klinischen Psychologie spricht man im Extremfall von Scrupulosity, eine Form von religiös überformter Zwangsstörung. Betroffene haben quälende Angst, gegen kleinste Regel verstoßen zu haben und verbringen Stunden mit Ritualen oder Gebeten oder Bekenntnisse, um sich innerlich zu reinigen. Religion wird natürlich auch dann gefährlich, wenn sie als Legitimation für Ausgrenzung oder Gewalt dient. Psychologisch ist das perfide, weil moralische Überzeugung hier mit Aggression gekoppelt wird. Das Gehirn erlebt dann nicht, ich verletze jemanden, sondern ich verteidige das Gute. Und diese Kombination kann Empathie dämpfen und Gruppendenken verstärken. Die Sozialpsychologie hat sehr deutlich gezeigt, wie stark Menschen dazu neigen, ihre eigene Gruppe zu idealisieren und andere Gruppen abzuwerten. Und Religion kann, muss aber nicht, dieses Wir gegen die zusätzlich aufladen. Ein weiterer Punkt ist das Gottesbild. Wer mit einem sehr strafenden, rachsüchtigen Gottesbild aufwächst, verinnerlicht oft eine innere Stimme, die ähnlich funktioniert, kritisch, hart, unbarmherzig. Einige Studien zeigen, dass solche negativen Gottesbilder mit höheren Werten von Depression, Angst und Scham einhergehen, während ein liebevoller, unterstützender Gottesbezug eher mit psychisch stabilen Mustern verbunden ist. Zudem kann Religion traumatisierend wirken, wenn etwa Höllenvorstellungen Kinder mit drastischen Bildern vermittelt werden, wenn Sexualität massiv verteufelt wird oder wenn religiöse Autoritäten ihre Macht missbrauchen und so weiter. In der Psychotherapie taucht das dann zum Beispiel als religiös gefärbte Scham, als massiver innerer Konflikt zwischen eigenen Bedürfnissen und internalisierten Geboten als tiefes Misstrauen zu sich selbst auf. So, kurz gesagt, Religion wird vor allem dann gefährlich, wenn sie Angst schürt statt Sicherheit, wenn sie Autonomie nimmt statt reife Verantwortung zu fördern und natürlich auch, wenn sie als Werkzeug für Macht, Abgrenzung, Vorurteile und Kontrolle missbraucht wird. Zum Glück gibt es auch die andere Seite und das ist auch nicht klein. Religion kann psychisch sehr heilsam sein, wenn die Ressourcen aktiviert, die wir aus der Psychologie gut kennen. Einer davon ist Resilienz, also seelische Widerstandskraft. Menschen, die ihren Glauben als tragend erleben, berichten in Krisen oft, dass sie sich nicht völlig ausgeliefert fühlen. Die Idee, dass das eigene Leiden eingebettet ist in einen größeren Zusammenhang, kann helfen, Erfahrungen anders zu deuten. Nicht nur als sinnlose Katastrophe, sondern als Teil einer Geschichte, in der Wachstum oder Wandlung möglich ist. In der klinischen Psychologie der Religion wird zunehmend betont, dass Glaube eine Art existenzielles Koordinatensystem bereitstellt für viele. Wenn jemand in einer psychischen Krise sein Leben neu sortieren muss, nach einer Depression, nach einem Burnout, einem Trauma, dann spielen Fragen wie, wer bin ich, was trägt mich, was will ich wirklich, natürlich eine sehr zentrale Rolle. Religiöse oder spirituelle Traditionen liefern Narrative, die liefern Geschichten und Ritualen, die diesen Neuaufbau begleiten können. Diese ökologisch-existenzielle Perspektive betont, dass psychische Gesundheit nie nur im Kopf stattfindet, sondern in einem Zusammenspiel vom innerem Erleben, sozialem Umfeld und existenziellen Bedeutungen. Und genau dort dockt Religion eben an. So, auch auf der Ebene des Nervensystems kann Glaube stabilisieren. Regelmäßige Rituale, egal ob Gottesdienst, Gebet, Meditation oder Singen, haben oft eine beruhigende Wirkung. Atmung verlangsamt sich, der Parasympathikus wird aktiviert, Stresshormone sinken, das Gefühl von ich bin gehalten und ich gehöre dazu, kann den inneren Alarm herunterfahren. Praktisch gesehen ist das ähnlich wie bei meditativen Praktiken, die in der säkulären Psychotherapie eingesetzt werden. Das Gehirn lernt, nicht auf jeden inneren Impuls sofort mit Alarm zu reagieren. Und ein zweiter Punkt ist natürlich die soziale Dimension. Religiöse Gemeinschaften können starke Schutzfaktoren sein. Menschen, die sich eingebunden und unterstützt fühlen, haben im Durchschnitt ein geringeres Risiko für bestimmte Formen psychischer Störungen. Einsamkeit ist ein massiver Risikofaktor für psychische Erkrankungen und Religion kann, gut erlebt, dieser Einsamkeit aktiv etwas entgegensetzen. Sehr interessant ist auch das Thema Vergebung, finde ich. Viele religiöse Traditionen betonen Vergebung, sich selbst und auch anderen. Psychologisch ist Vergebung kein Schwamm drüber, sondern ein komplexer Prozess. Ich entziehe meiner Wut nach und nach die ständige Aufmerksamkeit, ohne das Unrecht zu verleugnen. Und Studien zeigen, dass Menschen, die zu echter Vergebung fähig sind, tendenziell weniger verbittert, weniger gestresst und körperlich wie psychisch gesünder sind. Wenn Religion Vergebung unterstützt, kann das also ein ziemlich kraftvoller Baustein für psychische Gesundheit sein. Natürlich gilt hier auch, es kommt auf die Umsetzung an. Vergebung kann missbraucht werden, um Menschen in destruktiven Beziehungen zu halten, nach dem Motto, du musst halt vergeben. Und heilsam ist sie natürlich nur dann, wenn sie mit Selbstachtung einhergeht. Ein wichtiger Punkt noch. Man braucht nicht zwingend eine Institution, um spirituelle Funktionen zu erleben. Viele Menschen würden von sich sagen, sie seien spirituell, aber nicht religiös. Sie meditieren, fühlen sich in der Natur, mit der Natur verbunden, suchen Sinn in Kunst, in Philosophie oder in Beziehungen, aber nicht in einer Kirche oder Moschee. Aus psychologischer Sicht wirken viele dieser Formen sehr ähnlich wie Religion. Es geht um Sinn, um Transzendenz, um Verbundenheit, um den Umgang mit Endlichkeit, um Staunen. Auch hier ist das Default Mode Network aktiv. Auch hier spielen Emotionsregulation, soziale Verbundenheit und Narrativbildung eine große Rolle. Und interessanterweise zeigen Studien auch, dass in eher säkulären Ländern Spiritualität, die nicht streng an Institutionen gebunden ist, teilweise stärker mit mentaler Gesundheit korreliert als klassische Religiosität. Das könnte daran liegen, dass Menschen dort mehr Freiheit haben, sich eine Form von Transzendenz zu suchen, die zu ihrer Biografie und Persönlichkeit passt, statt etwas zu übernehmen, das vorgegeben ist. So, am Ende ist also weniger entscheidend, ob jemand sonntags in die Kirche geht oder nicht, sondern ob er oder sie eine Form von Sinn, Verbundenheit und innere Ausrichtung findet, die stabilisierend wirkt und nicht beschämend und angsteinflößend ist. Wenn wir das alles zusammennehmen, können wir Religion aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht ein bisschen entzaubern und gerade dadurch ernst nehmen. Religion fällt nicht vom Himmel. Sie wächst aus dem, was unser Gehirn sowieso tut. Muster suchen, Ursachen finden, Geschichten erzählen, Beziehungen gestalten, Sinn konstruieren, mit Angst umgehen und, und. Sie ist eine Art kulturell gewachsener Hochtechnologie, die viele dieser Prozesse bündeln in Ritualen und Symbolen und Lehren. Für die Psyche kann das Wunderbares leisten. Trost in Krisen, das Gefühl von Getragensein, Gemeinschaft und Hoffnung und Vergebung und Orientierung. Es kann aber auch sehr, sehr zerstörerisch sein. Angst, Schuld, Scham, Kontrolle, Gewalt, Unterdrückung. So, die spannende Frage ist deshalb weniger, ist Religion gut oder schlecht, sondern wie wird sie gelebt? Dient sie dem Menschen oder wird der Mensch ihr untergeordnet? Aus Sicht der Psychologie lohnt es sich, den eigenen Glauben oder auch die eigene Ablehnung von Religion immer wieder zu reflektieren. Welche Geschichten erzähle ich mir über mich, die Welt und das, was größer ist als ich? Machen diese Geschichten mich freier, verantwortlicher, mitfühlender oder enger, ängstlicher, härter und abgrenzender? Vielleicht ist das am Ende die reifste Form von Spiritualität. Nicht blind zu glauben und nicht zynisch alles abzulehnen, sondern bewusst damit umzugehen, dass wir als Menschen Sinn brauchen und dass wir eine Wahl haben, welche Art von Sinn wir in unser Leben einbauen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Und wenn du jetzt gerade merkst, dass dich das Thema Religion persönlich emotional triggert, im Positiven und Negativ, dann bist du damit wahrscheinlich nicht allein. Für viele Menschen ist das ein Feld, in dem ganz frühe Erfahrungen, Familiengeschichten und tiefe Gefühle liegen. Wenn dich etwas davon stark belastet, kann es sehr, sehr sinnvoll sein, mit jemandem Professionellem darüber zu sprechen, der sowohl psychologisch geschult ist und auch deine Glaubenswelt respektiert. Und wenn du einfach neugierig geworden bist, wie Psyche, Gehirn und Glaube zusammenhängen, dann haben wir unser Ziel eigentlich schon erreicht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bleib neugierig, bleib freundlich, bleib offen und vielleicht hören wir uns wieder nächste Woche. Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.